Heute bei All You Can Stream. Ein deutscher Action-Thriller über den größten Albtraum einer Mutter. Die Fortsetzung eines Überraschungserfolgs mit Blake Lively. Eine neue Netflix-Serie mit zwei echten US-Sitcom-Giganten. Und unser Interview mit Nicolas Ofczarek über seine neue Comedy-Serie, die am eigentlich unwitzigsten Ort überhaupt spielt. Einem Friedhof. All You Can Stream. Dein Navigator durch die Streaming-Welt. Hi, ich bin Micha.
Und ich bin Melanie. Als Redakteure von TV Digital und Streaming interviewen wir Stars aus dem In- und Ausland.
Und besuchen regelmäßig aktuelle Dreharbeiten.
Hier verraten wir euch, welche Streaming-Neustart sich wirklich lohnt. Ein herzliches Hallo aus Hamburg, aus dem Studio von All You Can Stream, eurem liebsten Streaming-Podcast von TV Digital und Streaming. Micha ist wieder am Start. Hallo Micha, schön, dass du da bist.
Hallo Melanie, schön dich zu sehen bei diesem
Dankeschön.
Sonnigen Wetter.
Bei diesem sonnigen Wetter, der Frühling ist da. Es wird auch eigentlich Zeit, ne? Also man hat jetzt ja auch so ein bisschen die Nase voll von dieser ganzen Dunkelheit und ich merke, dass es der Psyche auch extrem gut tut, wenn man jetzt mal ein paar grüne statt brauner Blätter sieht, aber das ist ein anderes Thema. Wir reden heute über Streaming und zwar habe ich im Laufe der Recherche für die heutige Folge ein Momentum gehabt, was ich gerne mit dir teilen möchte. Und zwar geht es um den neuen Film, über den wir später noch sprechen, von Blake Lively. Nur noch ein kleiner Gefallen ist eine Fortsetzung von einem Kinofilm von vor ein paar Jahren. Ich habe mir Reviews dazu durchgelesen, weil der ja woanders schon gestartet ist, beziehungsweise schon Premiere hatte und war schockiert, wie beeinflusst diese Reviews tatsächlich von diesem Skandal waren, über den wir neulich schon mal gesprochen haben. Sie steht ja derzeit im Justizprozess mit dem Regisseur Justin Baldoni und ihrem Co-Star aus dem Film damals, nur noch ein einziges Mal. Und es gibt so viele Hasskommentare, die sich da jetzt bei den Google-Rezensionen gerade breit machen, aber wahrscheinlich auch auf Social Media. Und du kannst überhaupt gar nicht mehr diesen Film neutral bewerten, weil es hat nichts mehr mit dem Film zu tun.
Ja, das ist, glaube ich, ein Phänomen der Zeit, dass dann Leute nicht trennen und dann solche Plattformen, wo man Meinung äußern kann, wo man Bewertungen abgeben kann, natürlich dann dafür nutzen, um alles loszuwerden, was einem auf der Seele liegt und dann halt ein bisschen abgekoppelt ist von der Qualität des Films. Das ist leider so.
Ja, ich finde es so schade, weil man, es gibt ja wirklich Leute, die interessieren sich einfach für den Film oder wollen mit dem Ganzen drumherum gar nichts zu tun haben und dann hast du dieses, du kannst dich gar nicht mehr unvoreingenommen über diesen Film informieren, weil da wirklich Trolle, sagt man ja, das Ganze komplett blockieren. Ich finde es aber auch so, die Macht des Internets darf man da, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Ja. Wenn man so Filme sieht wie Joker, Folie à deux, da war das ja ähnlich. Die haben den gehasst und dann haben sie ihn gehasst und dann haben ihn alle gehasst.
Ich glaube, ja, wobei ich glaube, das war jetzt ein Film, wo einfach die Erwartungshaltung mit reingespielt hat. Ne? Der riesige Erfolg von Teil 1, dann hast du eine sehr meinungsstarke Community mit Comic-Fans, die natürlich das dann nochmal doppelt übel nehmen. Aber klar, wenn es so orchestriert wirkt, ne, und man weiß genau, die schießen sich jetzt auf ein Thema ein und es hat jetzt nicht unbedingt mit der Qualität des Werkes zu tun. Ne? Es gab ja zum Beispiel auch bei der zweiten Staffel von der Herr-der-Ringe-Serie, ich glaube, es war dann die Serie, wo dann irgendwann Prime Video, der Veranstalter ist und also die Streaming-Plattform, die das produziert und dann auch zur Verfügung stellt, dann irgendwann die Wertungsfunktion blockiert hat, weil sie gemerkt haben, das ging hier in eine sehr ungute Richtung und das ist natürlich dann doppelt. Also das sind ein bisschen die Geister, die ich rief. Ne? Du willst, dass die Leute ihre Meinung abgeben, aber wenn es dann gemacht wird, dann ist es halt, kann es manchmal ja auch nicht recht sein. Ne? Ich glaube, es gibt dann so und solche Fälle. Also ich finde es dann ein bisschen schade, weil man nicht mehr genau weiß, ist jetzt diese Wertung, die man da sieht, kann man der noch trauen oder ist das wirklich dann über Bots organisiert und wirklich von der größeren Community einfach ja orchestriert, wie ich gesagt habe.
Ja, und dann hast du da so eine Review mit 1,3 von 5 Sternen oder sowas. Ja. Und einige Leute schauen sich dann vielleicht auch nur das an und sagen sich dann, nee, wenn der so eine schlechte Bewertung bekommen hat, dann gucke ich den Film nicht, ohne irgendwie mal zu hinterfragen, was da eigentlich sonst passiert ist.
Bei Schneewittchen war es doch auch der Fall. dass bei IMDb dann so viele Nullpunkte und Einpunkte-Wertungen von 10 da waren, dass die dann selbst IMDb irgendwann so einen Warnhinweis gemacht haben. Okay, wir haben hier Auffälligkeiten festgestellt, sodass das, glaube ich, mittlerweile offiziell einer der schlechtesten Filme aller Zeiten ist bei IMDb. Und die hat ja bekanntlich alle Filme, die jemals gemacht wurden, mehr oder weniger in dieser Datenbank drin. Ne? Wenn dann eine große Disney-Produktion, die 250 Millionen Dollar gekostet hat, dann unter den schlechtesten Filmen aller Zeiten ist, da sind dann schon Fragen erlaubt.
Ja, da merkst du schon, dass da irgendwas nicht so ganz mit rechten Dingen zugeht. Also von daher hier der Warnhinweis von uns an euch, glaubt dem nicht immer. Manchmal ist es auch ein bisschen, bisschen sabotiert worden.
Glaubt nicht im Internet, glaubt nur uns.
So, wie immer von mir an dieser Stelle erstmal an euch der Aufruf, folgt diesem Podcast, wenn ihr hören wollt, was unsere Meinungen zu gewissen Filmen sind. Wir sind bei allen Podcast-Plattformen verfügbar, Spotify, Apple Podcast und so weiter und so fort. Also aktiviert die Glocke, damit ihr erfahrt, wenn eine neue Folge erscheint. Und natürlich, eigentlich ist es Michas Aufruf, ich mache ihn jetzt trotzdem mal eben mit, gebt uns auch gerne eine Wertung ab. Vielleicht kein Review-Bombing, da wären wir ganz dankbar für, aber...
Wir haben es ein bisschen herausgefordert gerade, ne? Ja. Fällt mir gerade auf.
Aber
also genau. Internet ist super. Ich habe nie was Schlechtes gesagt über Meinungen im Internet. Insofern, ja, wir freuen uns. Ja,
genau. Wir freuen uns über positive, wir freuen uns über alle Kommentare, die ihr abgibt, aber wir freuen uns natürlich auch über positive Bewertungen. Genau.
Hört auf euer Herz.
Ganz genau, genau. An das versuchen wir uns jetzt zu wenden mit den folgenden Themen. Micha, was haben wir denn heute alles Schönes mit dabei?
Ja, ein bisschen was fürs Herz haben wir tatsächlich dabei. Das geht nämlich los mit The Four Seasons, eine Dramedy-Serie mit Steve Carell, dem von dir hochgeschätzten Steve Carell, bei Netflix. Dann haben wir drunter und drüber eine Friedhofskomödie mit den Stars aus Der Pass. Wie das zusammenpasst, schauen wir mal nachher. Du hast mit dem Hauptdarsteller Nicolas Ofczarek gesprochen. Dann nächstes Thema, Exterritorial. Komplizierter Name, ein Action-Thriller verbirgt sich dahinter bei Netflix. Und wir haben noch nur noch ein kleiner Gefallen, eine Thriller-Comedy bei Prime Video.
Es gibt ganz schöne Statistiken darüber, wann Beziehungen scheitern. Aber die häufigsten Enden von Ehen lassen sich, glaube ich, in Folge von Urlauben und von Feiertagen in irgendeiner Form feststellen.
Und von Escape Rooms. Haben wir doch in der letzten Folge.
Das hatten wir letztes Mal schon gelernt. Ja. Jetzt geht's auch um schwierige Beziehungen, lässt sich so sagen, und vor allem auch um Urlaube. Wir sprechen jetzt um The Four Seasons, eine 8-teilige Netflix-Serie, die seit dem 1.5. bei Netflix eben verfügbar ist. Micha, es gibt einiges zu erzählen, aber du fängst jetzt erstmal mit der Handlung an. Um was geht's denn in dieser Produktion?
Es geht um drei Paare, die sind alle so um die 50 ungefähr, kennen sich schon eine Ewigkeit, die meisten zumindest davon, seit 30 Jahren, haben teilweise zusammen studiert. Und die machen regelmäßig gemeinsam Urlaub. Also mal länger, mal ist es nur so ein Wochenendtrip. Auf alle Fälle ist das schon eine feste Tradition. Und dann überlegt einer von denen nach 25 Jahre Ehe seine Partnerin zu verlassen. Und das bringt so diese ganze Gruppe und diese ganze Gruppendynamik völlig durcheinander. Und das ist vielleicht auch nochmal wichtig, gleich mal zur Struktur der Serie. Ist insofern interessant, sind 8 Episoden und jeweils 2 Episoden, weil du vorher nach dem Urlaub vom Urlaub gesprochen hast, je 2 Episoden spielen in einer Jahreszeit und schildern so die Ereignisse eines Urlaubs, den diese Gruppe zusammen unternimmt. Also einen im Frühling, im Sommer, Herbst und so weiter. Und wie gesagt, das ist so, wo sich dann diese Gruppe, und du hast ja gesagt, das ist so ein möglicher Scheidungs- oder Trennungs- oder Konfliktgrund, eben nochmal besonders nah aufeinander hockt.
Also wenn man sich dann trennt, hätte man ja auch mal an die anderen denken können, ne? Also es ist ja auch eine Gruppenverantwortung, die man da trägt.
Also. Genau. Also denk nicht nur an die Kinder, wenn es um eine Trennung geht nach so vielen Jahren, sondern denk auch an den Freundeskreis.
Was ich jetzt spannend finde, das ist als Serie angelegt. Und wir müssen in dem Zusammenhang jetzt schon verweisen, das ist ein Remake. Es gab bereits einen Film mit dem Titel, der sich auch mit der Thematik beschäftigt. Aber wie gesagt, es ist ein Film. Jetzt ist es eine Serie. Wie gut funktioniert dieser Stoff denn jetzt als Serie?
Ich finde, das funktioniert auf alle Fälle von der Struktur sehr gut, weil... Also ich glaube, es ist einfach ein Zeichen der Zeit, ne? Dass du das heute natürlich als Serie machst und nicht mehr als Film, hast auch mehr Freiheiten. Ich habe ja gerade schon gesagt, also jeder Urlaub wird von 2 Folgen, die übrigens nur Halbstünder sind. Da haben wir das Thema wieder.
Michael liebt Halbstünder.
Ich liebe Halbstünder. Insofern passt das ganz gut, dass diese Struktur in so ein Serienformat relativ natürlich rübergehoben wurde.
Wenn man dann die Serie gesehen hat und nicht den Film, fragt man sich wahrscheinlich hinterher, wie der Stoff irgendwann mal in einen Film gepasst hat.
Ja, das war ja nicht die Zeit, ne? Der Film ist von Anfang der 80er Jahre auch relativ unbekannt, insbesondere in Deutschland. In den USA ist das schon ein Thema gewesen, auch für einige Golden Globes, einige Preise nominiert gewesen, war von Alan Alda. Den kennt man vielleicht noch aus MASH, aus dieser alten Kriegscomedy-Serie. Aber ist in Deutschland wirklich eher so ein Insider-Tipp.
Ja, aber dann fragt man sich, was hat denn jetzt den Anlass gegeben? Ich meine, 80er Jahre ist jetzt schon ein Weilchen her. Warum macht man denn ausgerechnet jetzt ein Remake von exakt dem Stoff?
Das ist auch ein relativ freies Remake, also natürlich bedingt durch diese andere Form, die man jetzt hat. Das ist so ein Herzensprojekt von Tina Fey tatsächlich, die nicht nur eine der Hauptrollen spielt, also eine aus dieser Gruppe, sondern auch eine der Chefautorin ist und Showrunnerin ist. Und die ist natürlich eine sehr, sehr große Nummer und gab wohl auch so ein Wettbieten zwischen den Streamern. Und da hat dann Netflix tatsächlich den Zuschlag bekommen.
Ist nicht der einzige bekannte Name. Du hast gerade schon eine Herzensperson, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zumindest können wir jetzt mal wieder zu The Office kommen.
Endlich mal wieder.
Immer eine Strichliste führen. Steve Carell ist mit dabei, unter anderem. Was kannst du denn über den Cast sagen? Da sind ja wirklich einige bekannte Gesichter dabei.
Ja, Steve Carell, sag mal, hast du eigentlich, jetzt muss ich dir mal eine ehrliche Frage stellen. Also, Steve Carell in The Office, würdest du sagen, dass er jetzt so besonders als Mann so attraktiv war oder irgendwie Sexsymbol war?
Du, das ist ein ganz, ganz interessantes Thema, weil da ist man, also ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf oder ob das kritisch behaftet ist irgendwie, aber der ist wirklich gut gealtert. Ohne ihn auf seine Optik beschränken
natürlich
zu wollen,
nicht.
Aber Michael Scott war ja schon ein sehr spezieller Charakter und der ist jetzt wirklich über die Jahre und das jetzt unabhängig von mir, aber ich glaube auch so sieht es in erster Linie die Allgemeinheit, der ist wirklich zu so einer Art Sexsymbol irgendwie ein bisschen geworden und dem hat das Alter gut getan, um es so zu formulieren.
Den Eindruck habe ich nämlich auch, ne? Also das Internet, das viel Beschworene, was wir vorhin schon erwähnt hatten, hat ihn tatsächlich zu einem Sexsymbol gemacht. Ich weiß nicht, Sexsymbol das richtige Wort ist, aber auf alle Fälle hat er so einen Imagewandel untergegangen, wenn man überlegt, dass der ja auch im Kino irgendwie als 40-jährige Jungfrau angefangen hat und da so den totalen Loser in Anführungsstrichen gespielt hat. Ja, und spätestens mit Morning Show hat er, glaube ich, nochmal eine ganz neue Fangemeinde sich erschlossen.
Ist der Bart, oder? Ich weiß gar nicht, das könnte der Bart sein. Hat er in der Serie gerade einen Bart? Ich weiß es nicht.
Er hat einen Bart in der Serie.
Ja, vielleicht ist es der Bart. Ich weiß es nicht.
Wenn das mal so einfach wäre. Also, Steve Carell haben wir dabei. The Office, Crazy Stupid Love, übrigens auch einer meiner Lieblingsfilme mit ihm. Dann haben wir Will Forte, der hat 8 Jahre bei Saturday Night Live gespielt, auch viele andere Comedy-Rollen gemacht, kennt man auf alle Fälle auch vom Gesicht her. Dann ist Cormen Domingo, auch ein ganz, ganz spannender Schauspieler dabei. Der war bei den letzten beiden Oscar-Verleihungen 2-mal als bester Hauptdarsteller nominiert. Also noch ein Typ, den man in Deutschland noch nicht so richtig auf dem Zettel hat, aber gerade in Hollywood richtig durchstartet, war für Rustin nominiert, für Sing Sing. Und dann haben wir natürlich, also nicht nur hinter der Kamera Tina Fey, sondern auch in einer der Hauptrollen, war lange bei SNL, auch da Chefautorin gewesen, hat 30 Rock gemacht, hat Unbreakable Kimmy Schmidt gemacht, also schon eine ganz, ganz große Nummer in der US-Comedy-Branche.
Sing Sing, übrigens toller Film. Ich vor nicht allzu langer Zeit im Kino gesehen, ja. Okay. Der lohnt sich. Das nur mal so als Tipp von der Seite.
Werde ich mir mal notieren.
Der Seite rein. Das verspricht jetzt wirklich so, wenn du so viele Comedy-Talente hast, und was heißt Talente, sind es ja gar nicht mehr, es sind Allstars, die du dann da wirklich bei hast, die können.
Allstars ist auch schön. Comedy-Allstars.
Die können was, die haben das schon bewiesen. Erwartet man dann auch so ein Comedy-Feuerwerk? Bist du da unvoreingenommen reingegangen und wie sehr ist es denn auch letztendlich bestätigt worden?
Also ich kann dir sagen, wie ich rangegangen bin. Mein erster Impuls war, als ich gehört habe, Tina Fey macht eine Serie, die heißt The Four Seasons, war ich total bei The White Lotus. Weil es gibt ja auch diese Hotelkette. Ich dachte, das wird jetzt auch wieder. Und es ist ja auch gewissermaßen so eine Art Urlaubs-Dramedy-Comedy. Aber es hat natürlich jetzt nichts mit diesem Four Seasons Hotel zu tun. Die Urlaube, die sie machen, sind immer unterschiedlich. Das sind teilweise Resorts, teilweise ist es aber auch ein bisschen spartanischer. Mal nur so ein Wochenendtrip. Wie bin ich rangegangen? Und ich habe tatsächlich, glaube ich, die gleiche Erwartungshaltung gehabt wie du, wenn man diesen Namen liest, weil es ist wirklich so ein Comedy-All-Star-Besetzung, die man hat in dieser Serie. Und mein Fehler war, glaube ich, dass ich auch so ein Gag-Feuerwerk erwartet habe im Stile von 30 Rock, im Stile von The Office, was ja auch Halbstünder sind, also zumindest so brutto. Und deswegen wäre so ein Wort der Warnung für euch da draußen, erwartet bitte keine Sitcom und erwartet bitte keine reine Comedy, weil dann wird man, glaube ich, enttäuscht. Und es geht eher so um, ja, so um die, wie man sich verändert im Laufe des Lebens und wie man auch so zurückblickt und wie man dann auch, wie sich Freundschaften verändern. Es geht so um die großen Träume im Leben, es geht um die kleinen Katastrophen und es hat halt nicht diesen Rhythmus, den man vielleicht gewohnt ist aus den Produktionen bei den Leuten, bei denen die anderen Stars schon mitgemacht haben. Und ich würde wirklich empfehlen, schaut mal in die erste Folge rein, ist nur eine halbe Stunde, ob das wirklich eure Temperatur ist.
Müsste auch nur reinschauen. Das finde ich auch schön. Es ist nur eine halbe Stunde, aber es reichen dann auch gefühlt schon 10 Minuten, so wie du das gerade.
Wahrscheinlich ja, wahrscheinlich schon, aber man hat natürlich einen Abschluss und da sind auch ein paar sehr gelungene Cliffhanger dabei. Das macht die Serie ganz geschickt, finde ich, dich da am Ball zu halten.
Also, wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, The Four Seasons, 8 Folgen sind ab sofort bei Netflix verfügbar.
So, Melanie, das letzte Mal, als wir die beiden gesehen haben, wurde es sehr, sehr düster. Und jetzt sind Julia Jentsch und Nicolas Ofczarek wieder zusammen zu sehen, aber nicht in der Pass,
Nein.
sondern in Drunter und Drüber. Da gibt es jetzt nicht eine neue Staffel von der Pass, das wäre auch überraschend
Haben
gewesen,
sich einige jetzt schon
sondern
Hoffnung gemacht, wahrscheinlich.
wahrscheinlich. Es geht um Drunter und Drüber bei Prime Video zu sehen, eine Serie ab 9.5. Du hast mit dem Hauptdarsteller Nicolas Ofczarek gesprochen, der ja schon Stammgast ist bei All You Can Stream, kann man so sagen.
Der erste, den wir zum dritten Mal hier haben, ne? Also
Der
ich glaube,
Hattrick.
er ist der erste. Einmal hast du mit ihm gesprochen. Ich hatte jetzt das zweite Mal das Vergnügen, für den Podcast mit ihm reden zu dürfen, ja.
Stimmt, das nächste Mal wäre ich dann wieder dran. Es gibt ja bei Saturday Night Live gibt es ja so ein Five-Time-Host-Club, ne? Also einen inoffiziellen Club für Leute, die das dreimal irgendwie Gastgeber, fünfmal Gastgeber waren. Die kriegen dann irgendwie so eine Jacke und können sich das dann so ans Revier heften
Wer
oder
sind das so
sowas.
viele? Ich weiß gar nicht, ob das so viele sind dann.
Das gibt es ja schon seit 50 Jahren. Da sind schon einige schon über 10 Mal dabei
Ach
gewesen.
krass, okay.
Also Steve Martin und sowas. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Also, neue Serie, nicht so düster wie der Pass, aber es geht trotzdem um den Tod, oder?
Es geht um den Tod, aber eigentlich geht es um das Leben rund um den Tod, um es mal anders zu formulieren. Es geht
Schön.
nämlich um einen Friedhof, um den Friedhof Donnersbach. Und da sind die Angestellten in einiger Aufregung. Der Chef ist nämlich tot. Und das zieht natürlich sofort Leute nach sich, die diesen Job unbedingt machen wollen. Unter anderem Heli Vondracek, gespielt von Nicolas Ofczarek, der natürlich sofort sagt, ich kenne mich hier aus, ich weiß, wie das alles abläuft, ich will das jetzt machen. Hat dann aber den Nachteil, dass er jemanden vor die Nase gesetzt bekommt. Und zwar Ursula Fink, gespielt von Julia Jentsch, die ein bisschen unbedarft ist, eigentlich gar nicht so viel Ahnung hat, aber im Gegensatz zu ihm deutlich, deutlich sympathischer ist, findet er natürlich alles gar nicht gut. Und dann gibt es ganz viel Drama zwischen den Leuten und dann soll der Friedhof auch noch geschlossen werden, weil er nicht mehr rentabel ist. Also es sind ganz, ganz viele Aspekte, die dann da reinspielen und dieses Chaos wird dann so ein bisschen beleuchtet.
Ich habe gelesen, so eine morbide Workplace-Comedy. Oder ist
Ja,
das richtig? Also,
genau.
dass du, wie viel speist sich dann tatsächlich aus diesem sehr, sehr zumindest für uns, sehr, sehr ungewöhnlichen Arbeitsort?
Eine ganze Menge. Also wo wir jetzt schon bei The Office eben waren, da ist es ja das Büro, was der Fokuspunkt ist. Hier ist es tatsächlich dieser Friedhof. Du hast dann ganz, ganz viele Arbeitsbereiche, die ineinander greifen. Zum Beispiel eine junge Dame, die sich um die Blumen kümmert und aber ein Problem hat. Sie macht die Blumen, aber sie traut sich nicht auf den Friedhof, weil sie nämlich einmal ein Trauma erlitten hat und kann dann quasi nie sehen, wie ihre Blumen irgendwie mal auf den Gräbern liegen und sowas. Ihre Eltern arbeiten auch beide auf dem Friedhof. Dann hast du jemanden, der die Trauerreden macht. Du hast jemanden, der irgendwie Geige spielt und so weiter und so fort. Also du hast ganz viele Arbeitsbereiche. Steinmetz auch, die dann ineinander greifen und die dann natürlich auch miteinander agieren müssen, was dann auch teilweise ein bisschen problematisch ist. Und auch die Toten sind nicht ganz raus aus der ganzen Sache, weil wenn sie tot sind, kommen sie erstmal in so eine in einen Zwischenraum, die frisch Verstorbenen, wo sie dann alle gemeinsam sitzen, wie so ein Warteraum in irgendeiner Arztpraxis oder sowas. Und da hängen Fernsehre. Und auf den Fernsehern können sie dann das Chaos oben auf dem Friedhof live mitverfolgen.
Okay. Das hatte ich nämlich gelesen. Also es gibt dann so eine Wartehalle des Todes oder so eine Zwischenhölle. Ist da schon entschieden, ob Himmel oder Hölle, oder ist das
Das ist,
noch
glaube ich,
völlig
neutral.
wertfrei?
Es ist völlig wertfrei. Fakt ist, dass keiner von den Anwesenden da realisiert hat, dass er tot ist. In dem Moment, wo sie realisieren, dass sie tot sind, verschwinden sie aus diesem Warteraum.
Das ist ja wie bei Sixth Sense. Achtung, Spoiler-Alarm.
Weißt du, was mich das erinnert hat? An Beetlejuice. Nicht, dass es
Stimmt,
da
da gibt es auch so einen Warteraum, ja,
Ja, da
stimmt.
ist genau, da ist auch dieser Warteraum und dann hast du dieses, die Totenwelt dann quasi, wo die Leute alle irgendwie dann herumlaufen und so weiter, teilweise ohne Kopf, wenn da irgendwas abgebissen wurde oder so. Also vielleicht so eine lose Inspiration, die dann da auch da war.
Interessant. Sag mal, ich habe ja schon gesagt, die beiden kennen wir natürlich aus der Pass auch als Duo oder als sehr ungleiches Duo, zumindest zu großen Teilen dieser Serie. Wie viel des Reizes von dieser neuen Serie macht jetzt das aus, dass man diese beiden Schauspieler mal wieder zusammensieht und in völlig anderen Rollen und dann wirklich in so einer Art Comedy?
Ehrlicherweise glaube ich, dass man das sehr schnell vergisst, dass man die beiden woanders gesehen hat. Und das ist ja letztendlich auch eine positive Sache. Also ich glaube, es ist im Interesse eines jeden Schauspielers, dass du nicht die alten Rollen im Kopf hast, wenn du sie in einem neuen Format siehst, weil das einfach komplett anders ist. Also der Pass hatte ja die ganze Zeit diesen düsteren Unterton und hier ist es halt durchgehend ein humorvoller Unterton, trotz dieser ganzen Kulisse und so weiter und so fort. Und die Figuren sind halt auch komplett anders angelegt. Also er ist so ein bisschen Draufgänger in irgendeiner Form und im Pass war er ja schon sehr kaputt und sie ist hier so ein bisschen die schusselige, etwas überforderte neue Vorgesetzte. Also es sind ganz andere Rollen und deshalb vergisst du das einfach auch sehr schnell, dass man die beiden schon in der Kombi kennt.
Aber wo kaputt für mich, ich habe ja nur den Trailer gesehen, aber beste Nebenrolle des Jahres ist schon jetzt die Frisur von Nicolas Ofczarek in Drunter und Drüber.
Da hast du mich schon mal drauf angesprochen. Das scheint sehr, sehr einprägsam gewesen zu sein. Ja, sie ist
ja
auffällig.
Das,
ja, das kann man sagen.
Das ist so eine Dauerwelle oder ich weiß nicht, wie man es nennt. Das ist.
Ich kann sein, dass es eine Dauerwelle ist, ja. Ich habe ihn aber nicht auf die Frisur angesprochen. Das kann ich
du
schon
hast
mal vorab
nicht,
sagen.
Hast nicht über die, siehst, weil du nicht so oberflächlich bist wie ich. Du hast also nicht über die Haare gesprochen. Worüber hast du denn gesprochen mit ihm?
Wir haben eben über genau diese Zusammenarbeit mit Julia Jentsch natürlich gesprochen, das drängt sich jetzt in dem Zusammenhang auf, aber auch über den Friedhof als Kulisse, was ich persönlich sehr spannend fand, weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass das total einfach ist, da zu drehen in irgendeiner Form. Und natürlich, wie es dann auch für ihn Alltag geworden ist, dann jeden Tag 10 Stunden mal eben auf den Friedhof zu marschieren.
Stimmt, das ist ja interessant, wenn die wirklich auf einem echten Friedhof gedreht haben, das ist ja schon was Spezielles, wahrscheinlich auch mit einigen Einschränkungen verbunden.
Ja, ich habe mich das gefragt, weil da stehen ja auch Namen auf den Gräbern drauf und so weiter und so fort, die du dann natürlich nicht einblenden kannst, weil du kannst die Leute ja nicht mehr fragen, ob sie irgendwie in einer Sitcom mitspielen möchten oder sowas. Also das sind ein Minenfeld, ja, einige Regularien, die da in irgendeiner Form noch eine Rolle spielen.
Dann hören wir da mal rein.
Ich freue mich sehr, dass er mittlerweile zum dritten Mal zu Gast ist bei All You Can Stream. Hallo und herzlich willkommen, Nicolas Ofczarek, hallo.
Hallo.
Wir reden jetzt über Drunter und Drüber, eine neue Comedy-Serie bei Prime Video. Da liegt als allererstes so ein bisschen die Frage nahe, was haben Sie am Set denn unternommen, um selbst zwischen den Szenen oder bei den Szenen im Zweifel nicht selber zu lachen?
Ja, meistens ist es kein gutes Zeichen, dass man lacht, während man Komödie dreht. Das ist ja, das ist so ein Gesetz. Dann findet es das Publikum meistens nicht lustig, wenn man selber viel lacht. Also es ist eine eher sehr ernsthafte Angelegenheit beim Drehen. Im Gegensatz, wenn man sowas dreht wie Pass oder was in Richtung Spannung und Krimi und Horror geht, da wird sehr viel gelacht. Ich glaube, es ist so eine Gegenkompensation.
Ja, um das auszugleichen.
Wahrscheinlich. Aber also es war eine sehr ernsthafte Arbeit, weil man ist ja auf der Suche nach, was könnte denn komisch sein? Es gibt ja sehr viele Geschmäcker, was Komik oder Komödie oder Comedy anbelangt, was man als komisch empfindet. Und das war eher so die Frage. Wie stellt man das dann her? Ist meistens ein sehr unkomischer Vorgang, das herzustellen.
Wie gesagt, also beim Pass war es halt eine wirklich ungleich ernstere Rolle. Was ja. würden Sie denn jetzt sagen, welches Genre und welcher Figurentyp reizt Sie mehr? Oder ist es da wirklich so die Abwechslung im Schauspielalltag?
Ach, ich würde gar nicht sagen, was reizt mir mehr. Es ist, ich finde die Komödie fast schwieriger. Die Komödie wirklich zu bedienen, finde ich das schwierigere Medium.
Der Friedhof als Ort der Trauer trifft in dem Fall jetzt auf Comedy. Und das sind auf den ersten Blick so zwei Themen, die eigentlich gar nicht miteinander ja. einhergehen. Wie weit würden Sie jetzt sagen, wie weit darf Humor da gehen? Was kann er sich rausnehmen? Und fragt man sich das vielleicht auch am Set, ist das jetzt vielleicht ein bisschen zu makaber? Können wir das eigentlich machen?
Ja, ich finde, man lacht ja sehr oft, man lacht ja über den Übergriff. Man lacht ja über das Zuweitgehen. Man lacht aus Schadenfreude. Man lacht über den Schmerz, man lacht über die Verletzung. Das sind ja die, da lache ich ja am meisten, wenn etwas auch unpassend ist, wenn etwas peinlich ist. Also wie weit darf man gehen? Man muss es halt ausreizen. Aber man hat, wenn man auf, an einem Friedhof dreht, an einem richtigen, das war ja so auch, man hat schon einen natürlichen Respekt, weil man den Ort eigentlich mit Schmerz und mit Stille verbindet, wobei die Mitarbeiter auf so einem Friedhof, für die ist es ja normal. Nach einer gewissen Zeit ist es auch völlig normal, auf dem Friedhof arbeiten zu gehen, was wir ja 2 Monate gemacht haben.
Also war das wirklich ein echter Friedhof, auf dem Sie da gedreht
haben? Naja, ein noch in Betrieb seiender Friedhof, ja.
Wie fühlt sich das für einen an, wenn man dann morgens zur Arbeit geht auf den Friedhof und dann da eben dreht? Hat man dann da irgendwie doch das Gefühl, man muss jetzt eine andere Form von Stille irgendwie in diesen Ort mitbringen? Oder
also ja, man ist zuerst sehr respektvoll und äußerst vorsichtig, wie an jedem neuen Ort, an dem man sich befindet. Man achtet darauf, dass man sich nicht unbedingt auf einen Grabstein setzt oder auf eine Grabplatte. Dass man auch nicht drauftritt oder rübergeht, haben wir auch eigentlich nie gemacht. Ist dann auch nicht passiert. Aber es wird dann Alltag, dass man auf den Friedhof geht. Vollkommener Alltag. Bin jetzt wieder am Friedhof. 10 Stunden, 12 Stunden. Ist normal.
Hat sich, also ich finde das total spannend, weil wenn auch rechtlich gesehen, weil wenn man da jetzt Verwandte hat oder sowas in der Form, muss man da irgendwelche Genehmigungen einholen?
Also man darf keine... Was man nicht darf, das fällt schon unter Persönlichkeitsrechte, man darf eigentlich keine Namen abfilmen. Also man musste schon sehr darauf achten, was da im Hintergrund, vor allem im Hintergrund, weil die Namen auf den Grabsteinen, die wir verwendet haben, das waren unsere. Also die waren fake. Aber wenn da was im Hintergrund ist, darfst du nicht. Also musst du darauf achten, wie du dann so einen Namen auch verschwinden lässt, oder? Haben sie das überklebt oder so? Da muss man sehr, das ist das, da ist man sehr genau. Ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, dass das auf 2 verschiedenen Friedhöfen wurde gedreht, dass es da Genehmigungen überhaupt gibt. Ich würde das ja nie erlauben als Friedhofsbetreiber.
Ich habe mich aber, als ich das angeschaut habe, habe ich mich gefragt, ob das vielleicht auch so eine typisch deutsche, typisch österreichische Herangehensweise im Hinblick auf Trauer und auf Tod ist, weil wenn man andere Kulturen anschaut, irgendwie zum Beispiel Mexiko oder so, da geht man mit dem Thema Tod ja ganz anders um, dass so eine Serie natürlich irgendwie nur in Deutschland und in Österreich funktionieren würde und in anderen Kulturen natürlich in der Form gar nicht stattfinden könnte. Das war so mein Gedanke dann im ersten Moment.
Könnte gar nicht. Ich glaube, für einen Mexikaner ist es sehr fremd. Wahrscheinlich. Ja. Aber es geht ja auch hauptsächlich, ist es ja auch eine, wie nennt man das? Working Place Comedy, habe ich schon gehört, den Begriff. Also es geht ja eher um Auseinandersetzungen hinter den Kulissen, zwischen den Menschen. Und wenig, also auch ums Sterben und auch um eine Zwischenwelt, die das drunter ja ist, bei uns. Also eine Vorwelt zur Unterwelt oder zum Reich der Toten. Aber es geht vielmehr um die Konflikte zwischen den am Friedhof in ihren unterschiedlichen Berufen arbeitenden Menschen.
Vielleicht bleiben wir da mal bei Ihrer Figur. Können Sie da mal erzählen, was ist das für ein Typ, den Sie da spielen? Welche Charaktereigenschaften haben Sie dem mitgegeben?
Das ist ein, da gibt es ja viele davon, das war man auch schon sehr oft im eigenen Leben. Man fühlt sich nicht gesehen, nicht genug beachtet, nicht in seinen Qualitäten ausreichend erkannter Mann, der Vizedirektor, aber eben nur der Vizedirektor dieses Friedhofes ist, der sehr bewandert ist in allen Vorschriften und der für sich auch in allem, was er tut und sagt, Recht hat. Und wahrscheinlich hat er Recht, weil er die Vorschriften befolgt, aber nicht sonderlich beliebt ist bei den anderen Mitarbeitenden, weil er das sehr zwanghaft ausübt und sehr humorfrei ausübt. Und ihm wird dann eine junge Frau vorgesetzt als neue Chefin, denn der alte Chef verstirbt am Beginn der Serie. Und dann wird ihm aber eine junge Frau vorgesetzt, die eigentlich überhaupt keine Ahnung hat, sage ich jetzt auch aus der Figur heraus, überhaupt keine Ahnung von den Regelungen an einem Friedhof hat, aber halt besser ankommt, weil sie sympathisch ist. Das ist alles wahnsinnig ungerecht und führt natürlich zu größten Konflikten zwischen den beiden und zwischen den Mitarbeitenden. Aber man nähert sich an und man muss dann auch gemeinsam größte Probleme lösen. Es geht also auch drunter und drüber auf diesem Friedhof, was sehr unpassend ist, weil es ja eigentlich ein Ort der Stille und des Friedens in unserer Kultur zumindest und des Gedenkens sein sollte. Und das darf man natürlich alles nicht nach außen, darf alles nicht nach außen dringen, tut es aber mitunter, weil der Druck dermaßen hoch ist unter den Mitarbeitern dieser Friedhof, und das passiert immer öfter übrigens, soll geschlossen werden. Und das gilt es natürlich zu verhindern. Passiert übrigens immer öfter. Es gibt immer mehr Naturbestattungen. Oder man kann im eigenen, also in Österreich zumindest, im eigenen Garten dann die Urne bestatten. Und diese Bestattungen in der Natur, oder man pflanzt einen Baum über der Asche, das ist jetzt immer häufiger in letzter Zeit.
Das wusste ich nicht. Das habe ich tatsächlich nicht gehört. Ich dachte, das wäre nicht erlaubt. Aber vielleicht...
Vielleicht ist es nur bei uns erlaubt.
Ja.
In Österreich. Wobei, das kann ich mir nicht vorstellen, weil bei uns kommt alles immer nach Deutschland. Deutschland erlaubt was und dann kommt es irgendwann zu uns und wird dann hier auch erlaubt.
Ich muss jetzt, ich hatte den Pass schon angesprochen, es drängt sich jetzt natürlich auf der Vergleich, Sie spielen jetzt wieder zusammen mit Julia Jentsch. War das eine bewusste Entscheidung von den Produzenten, Sie beide wieder zusammen zu besetzen, und inwieweit sind Sie da jetzt als Team auch schon entsprechend eingespielt am Set?
Ja, eingespielt sind wir total. Wir haben drei Staffeln Pass gemacht und akzeptieren und respektieren uns sehr und schätzen uns, denke ich, sehr. Die Challenge, also ich glaube, es war eine bewusste Entscheidung. Die ist natürlich auch dann, muss man sich dann schon überlegen, ob man das auch will. Aber wir sind ja letztlich Schauspieler, eine Schauspielerin, ein Schauspieler oder Schauspielende, um es korrekt auszudrücken. Und das heißt natürlich, dass man verschiedenste Rollen spielt. Tue ich auch, zumindest da. Und sie auch. Also wir spielen ja andere Charaktere. Und im besten Fall erinnert man sich gar nicht dran, dass wir einen Pass miteinander gespielt haben, wenn man das sieht. Also ich habe ja schwer eine Ausstrahlung auf mich selber. Ich habe das Gefühl, dass man jetzt nicht an den Pass denkt, wenn man es sieht. Gar nicht, gell?
Nee. Also es ist halt komplett anders. Also ja. Man denkt nicht dran, man denkt vorher dran, aber während man es guckt, denkt man nicht
dran. Denkt man gar nicht dran. Und vielleicht denkt man danach dran, was ja eh das Schönste wäre.
Schauen Sie bei solchen Angeboten auch mal auf den Ausspielweg, weil in dem Fall ist das ja jetzt Prime Video und da das ja international auch ausgestrahlt wird. Wie ist das, wenn man jetzt zum Beispiel so Erfolge wie von Maxton Hall, was ja letztes Jahr komplett durch die Decke gegangen ist, hat man da irgendwie auch im Hinterkopf, dass das in anderen Märkten irgendwie extrem erfolgreich werden könnte und dass sich das dann auch auf die eigene Karriere nochmal auswirkt? Oder ist das was, wo Sie sagen, mir geht's um das Projekt und gar nicht um den Ausspielweg dann?
Sie machen mich jetzt darauf aufmerksam zum ersten Mal. Es ist mir vollkommen egal. Es ist mir wirklich egal. Mir geht's, ja, dann, es werden ja viele Projekte, die macht man und dann irgendwann laufen sie. Der Pass läuft jetzt übrigens in Argentinien und Brasilien. Ich kriege da viele auf Spanisch gehaltene. Manche übersetze ich Nachrichten, sehr nette Nachrichten. Aber das ist mir wurscht. Das ist ja eh nicht greifbar. Und was soll es für die Karriere? Was sollte es? Oh, man dreht dann in England oder in Amerika oder wo auch immer, toll. Die Probleme sind dieselben, glaube ich, die man dann hat. Vielleicht verdient man mehr Geld oder Man kommt noch andersrum, jetzt bin ich aber auch schon über 50, ich muss jetzt nicht die ganze Zeit herumfahren. Ich muss auch keine Weltkarriere machen. Das ist auch too much. Ich bin jetzt am Land. Es ist schön, es ist ruhig. Ein Kollege von mir sagt, man kann nicht mehr als ein Schnitzel essen am Tag. Also, es ist auch gut.
Was ein schönes Schlusswort. Drunter und drüber läuft ab dem 9. Mai bei Prime Video. Nicolas Ovčarek, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön, danke.
Termine bei einer Behörde oder bei einem Amt mag eigentlich niemand so richtig gerne, oder? Aber das, was der Figur Sarah im nächsten Film widerfährt, musste zum Glück noch keiner von uns beiden, Melanie, erleben. Es geht um Exterritorial, ein neuer Film, ab sofort bei Netflix verfügbar. Was genau der Figur Sarah da passiert ist in diesem Film, das verrät uns jetzt Melanie.
Ja, und zwar hat Sarah einen Termin im US-Konsulat in Frankfurt, weil sie nämlich nach Amerika auswandern möchte und jetzt im Vorfeld eben noch einen Termin da hat, um etwas zu besprechen. Und sitzt im Warteraum, sitzt auch über viele Stunden gemeinsam mit ihrem kleinen Sohn Josh im Warteraum und bringt ihn letztendlich in ein Spielezimmer, damit er aufhört zu nörgeln und sie mal kurz irgendwie was anderes machen kann. Und als sie wiederkommt, ist er weg. Das ist so die Grundprämisse dieses Films. Und dann versucht sie halt, sie kann dieses Konsulat natürlich auch nicht verlassen, weil wenn sie erstmal raus ist, kommt sie nicht mehr rein. Und die Behörden haben eben keinen Zugriff in diesem Konsulat, die deutschen Behörden. Und systematisch wird ihr eingeredet, dass dieser Junge eigentlich gar nicht da war. Also niemand hat ihn gesehen. Er taucht auch auf den Überwachungskameras überhaupt nicht auf. Aber sie ist sich sicher, dass sie mit ihrem Kind da war. Und als Ex-Elite-Soldatin weiß sie auch, wie sie sich ihren Weg durch dieses Konsulat kämpft, um ihr Kind wiederzufinden.
Eine Mutter sieht rot.
Eine Mutter sieht rot, ja.
Sag mal, wann haben wir denn, bei welcher Gelegenheit haben wir über Flightplan gesprochen? Kannst du dich noch daran erinnern?
Ja.
Schon ein paar Folgen her.
Es ist schon länger her und es war auch ein Insider irgendwann.
Ja, war doch ist ja ein ähnlicher Plot.
Ja.
Eine Mutter besteigt mit ihrem Kind ein Flugzeug, das Kind verschwindet und alle Leute an Bord dieses Flugzeugs leugnen, dass das Kind überhaupt an Bord war.
Und ich kann mich noch genau erinnern, ich habe den Film, also Flight Plan, damals im Kino gesehen. Und es hat mich total, ich war da noch relativ klein und es hat mich total verstört, weil ich nicht wusste, was ich jetzt eigentlich glauben kann. Also ich war mir nicht mehr sicher, ob die Hauptfigur verlässlich ist oder ob die Leute drumherum verlässlich sind. Das war so ein Zweifel, den hatte ich bei diesem Film ganz massiv.
Das ist ja auch dann meistens so, wenn man sowas hat, dass die Leute eine Art von psychischer Beeinträchtigung, Trauma oder sowas haben, dass du als Zuschauer auch so ein bisschen in Zweifeln gerät. Wie ist denn das jetzt bei Exterritorial?
Ja, also das ist auf jeden Fall was ihr systematisch eben eingeredet wird. Sie ist ja Ex-Elite-Soldatin, hat dementsprechend natürlich auch Sachen erlebt. Und das ist etwas, also ich will jetzt nichts vorwegnehmen, um den Plot irgendwie zu schützen. Aber es ist trotzdem etwas, was natürlich auch gesagt wird, sie hat ja Sachen erlebt. Vielleicht ist das etwas, was ihr Bewusstsein entsprechend auch einschränken könnte.
Die Hauptdarstellerin ist Jeanne Gozo. Deutsche und hatten kennen wir zum Beispiel aus Barbaren. Du hast sie interviewt für den Film.
Genau, sie hat einiges verraten rund um den Dreh und um die Produktion, weil man sieht sie, und das ist natürlich für eine deutsche Produktion, was es ja jetzt in dem Fall auch ist, natürlich auch international besetzt, aber nichtsdestotrotz ist es eben eine deutsche Produktion. Du siehst sie durchgehen, wie sie eben kämpft, wie sie irgendwelche Leute überwältigt, wie sie versucht, sich da eben durchzuarbeiten. Und da sind krasse Action-Szenen dabei, wo man wirklich sagt, Huch, das habe ich so in einer deutschen Produktion noch nicht gesehen.
Und das hat dann auch Django so selber gemacht, dass ein bisschen was über das Training erfahren können oder welche Erfahrungen sie vielleicht schon mitgebracht hat für die Rolle.
Ich glaube, du spielst jetzt auf eine andere Netflix-Produktion an, in der sie auch schon dabei war. Sie hat ja bei Barbaren auch mitgespielt, war eine große Sache, auch international natürlich durch Netflix. In dem Fall jetzt hat sie durch diese massiven Action-Szenen natürlich ein intensives Stunt-Training durchlaufen im Vorfeld. Also hat sehr, sehr viel Kampfsport gemacht mit den Stunt-Leuten, die ihr da einige Tricks gezeigt haben. Und hat sich natürlich auch mit Soldaten und den Köpfen mit der Psyche von Soldaten beschäftigt. Wie gehen die in Räume rein, wenn die wissen, da könnte eine Situation lauern, wo man eben möglicherweise in Gefahr ist? Wie spionieren die Bereiche aus? Wie versuchen sie auf diese Art und Weise, sich möglichst auch noch selber zu schützen? Also das ist nochmal eine andere Form an Stunts, die sie denn da in der Form jetzt tatsächlich gemacht hat.
Und wie schlägt sie sich da? Also im wahrsten Sinne des Wortes, wie überzeugend ist sie dann als Ex-Elite-Soldatin?
Sie schlägt sich viel auf jeden Fall und sie schlägt sich gut, sagen wir so. Also man nimmt ihr das ab, das hat so einen Hauch stirb langsam Feeling. Also es ist wirklich stirb langsam trifft Flight Plan in dem Fall, kann man sagen. Es gibt ja auch schon ganz viele Pressebilder, die jetzt natürlich auch schon nach außen gedrungen sind, wo sie so ein weißes Top anhat, wo sie sich...
das Unterhemd.
Ja, genau.
Oder hieß es noch Unterhemd bei Bruce Willis?
Ja, das Weiße, und was bei ihm dann ja auch nicht mehr weiß war im Verlauf des Films, das muss
sehr,
man ja
sehr schnell blutrot, ja.
Auch ganz ehrlich sagen. Also so ein Top hat sie dann irgendwann auch an und kämpft sich dann da durch und macht das wirklich erstaunlich gut. Also wenn man weiß, sie hatte auch extra so ein Bootcamp in Wien, wo die sich wirklich mit ihr beschäftigt haben, wie sie das dann eben handhaben soll. Und da sind reichlich Prügeleien drin, also an Action hat dieser Film wirklich einiges zu bieten.
Du hast gerade Fotos erwähnt von der Produktion. Ich habe da auf dem Foto jemanden wiedererkannt, und zwar wahrscheinlich so der Gegenspieler von Sarah. Doug Ray Scott ist dabei. Ist so Regierungssicherheitsoffizier, spielt diesen, wie heißt der, Eric Kinch?
Genau.
Kennst du den Typen?
Du, ganz ehrlich, ich habe mich im Vorfeld erstmal mit den Leuten beschäftigt. Nein, ich kannte den nicht. Und das ist ja der Bösewicht aus Mission Impossible 2. Da hat er mitgespielt, hat, wie ich gelesen habe, zeitgleich auch ein Angebot gehabt für Wolverine, den er hätte spielen können. Und das dann, weil sich das überschnitten hat mit Mission Impossible 2, musste er dann Wolverine absagen. Was ja auch, wenn man da mal drüber nachdenkt, also heute ist es Hugh Jackman, der den prägt bis zum geht nicht mehr, auch bis heute ja noch spielt. Er hätte ihn spielen können. So. Aber wenn ich mir die alten Bilder angeguckt habe, ich musste dann auch erstmal die aktuelle Person mit diesen alten Bildern irgendwie zusammenbringen, weil natürlich ist er gealtert und hat sich auch ein bisschen verändert. Also, aber ja, Mission Impossible ist da das Stichwort.
Das ist wirklich genau die Geschichte, meinte ich. Ich finde ja diese Geschichten total faszinierend. Was wäre, wenn Leute bestimmte Rollen nicht ausgeschlagen hätten, wenn sie irgendwie rechtzeitig, und da gab es wohl irgendwie noch einen Nachdreh, also die Dreharbeiten von Mission Impossible 2, so um die Jahrtausendwende hat sich gezogen. Und deswegen, also man kann eigentlich sagen, Doug Ray Scott hätte die Karriere von Hugh Jackman gemacht.
Ja,
ich glaube, das ist hundertprozentig bewiesen. Es gibt keine anderen Nebengeräusche oder sowas. Ja, aber schon faszinierend, ne? Wenn du überlegst, Hugh Jackman kannte ja auch keiner, ne? Und der war ja eher eine untypische Besetzung für Wolverine. Eigentlich viel zu groß und hat ja danach auch erst diesen Muskelberg dann zugelegt.
Was spannend, wie die sich ärgern, ne? Also der dürfte sich ja auch bestimmt ärgern. Ich habe mir dann die Vita durchgeguckt. Also in dem Format wie Wolverine war da jetzt, also da waren auch tolle Produktionen bei, aber wahrscheinlich nichts, was ihm den Bekanntheitsgrad in der Form gebracht hat, wie es jetzt bei einem Hugh Jackman dann der Fall gewesen ist.
Und die Kohle.
Und die
Kohle. Ja, ist ja so. Also
entscheidender Faktor, ja.
Also das ist ja auch, was viele Schauspieler sagen, wenn du dann halt erstmal einen bestimmten Status erreicht hast durch Blockbuster, dann kannst du dir es auch erlauben, auch finanziell erlauben, dann eben bestimmte Traumprojekte voranzubringen und Rollen anzunehmen, von denen du weißt, ja, das wird jetzt kein Publikumshit, aber ich habe einfach Bock drauf. Ja, aber lass uns zurückkommen zu diesem Film mit dem komischen Namen. Was heißt denn das eigentlich? Exterritorial.
Exterritorial, also ist... Das Konsulat ist exterritorial, weißt du, wie ich meine? Also quasi ein Gebiet außerhalb dieses Territorials, wo du eben dann möglicherweise keinen Zugriff hast in der Form. Also so würde ich es jetzt eben in der Hinsicht erklären.
Und deswegen kann sie auch nicht einfach die Frankfurter Polizei anrufen und sagen,
komm sie mal kann, rein. Sie kann niemanden von der, also es kann halt keiner zugreifen innerhalb dieses ganzen Bereichs. Das ist halt so eine Frage. Und sie wird dann natürlich auch in ganz, ganz große Verschwörungen und so weiter verwickelt. Also das ist alles nochmal ein paar Dimensionen höher. Also außerhalb der Reichweite der Polizei. Und es sagen ihr ja auch alle, das muss man halt auch immer wieder im Kopf haben, du spinnst. Du bist verrückt, das Kind war hier nicht, wir haben das Kind nicht gesehen. Und auch deine Mutter sagt das und das. Also du redest natürlich auch ein, wir reden ihr das jetzt systematisch ein, was da passiert. Und wer weiß, ich meine, vielleicht stimmt es ja auch, vielleicht war das Kind ja nie da. Ohne Spoiler zu wollen.
Apropos Spoiler, also und Verschwörung, ich habe mich gefragt, wenn man jetzt so ein Thema macht, was halt so nah an der US, an US-Behörden dran geheftet ist, kann man da, ohne dass du jetzt viel verrätst oder zu viel verrätst, das komplett von der aktuellen US-Politik loslösen, dass es da einen Präsidenten gibt, der dem Ausland sehr, sehr kritisch gegenübersteht und da eine bestimmte Politik verfolgt? Oder ist das ein Film, der auch vor 15 Jahren, vor 20 Jahren genauso funktioniert hätte?
Was ich ganz schön fand, was sie gesagt hat, ist, dass das ein Film ist, der immer funktioniert. weil das Hauptthema ist die Beziehung der Mutter zu ihrem Kind. Und diese unbändige Liebe, die eine Mutter vorantreibt, um ihr Kind eben wiederzufinden. Und das kannst du in jedes Szenario setzen, das kannst du überall hinpacken und es hätte überall funktioniert. Das ist das eine. Und das andere ist, dass dieser Film natürlich auch schon, die Dreharbeiten sind schon länger her. Das darf man auch nicht vergessen. Das war vor der ganzen Donald-Trump-Geschichte, dass der eben wieder in seine zweite Amtszeit gekommen ist. Das wusste da noch keiner. Okay. Und ich glaube, es hätte auch damals funktioniert. Es sind natürlich verschiedene Kriegsschauplätze, die da in irgendeiner Form aufgegriffen werden und natürlich dann auch politisch begründet werden. Aber ich glaube, dadurch, dass es Fiktion ist, kannst du es natürlich auch immer wieder in irgendeinen Kontext setzen. Es hat jetzt keinen Zusammenhang zu der aktuellen politischen Lage, wie wir sie im Moment in Amerika erleben, ja.
Wie hat denn der Film persönlich für dich funktioniert?
Ich war überrascht, wie gut er funktioniert hat. Weil ich habe tatsächlich mit einer mit flacher Action gerechnet, lass es mich so formulieren. Und ich war überrascht von dieser Hauptdarstellerin, die das wirklich trägt. Also das ist Action pur getragen von einer charismatischen Hauptdarstellerin, die wirklich richtig, richtig gut ist. Und einem Plot, der sich sehen lassen kann. Das ist jetzt kein Flightplan-Niveau, lass es mich so formulieren. Das darfst du jetzt nicht erwarten, dass das irgendwie in diese Richtung geht. Das ist mit Jodie Foster natürlich schon mal eine andere Hausnummer gewesen. Aber das sind Verwicklungen, die du nachvollziehen kannst, die sich auch systematisch erst offenbaren, wo du halt bis zum Ende nicht genau weißt, was da jetzt eigentlich Sache ist. Und wo du halt zwischendurch auch manchmal an deinem eigenen Verstand zweifelst, ob das, was du da jetzt gerade glaubst, auch das ist, was wirklich passiert ist.
Filme, bei denen man am eigenen Verstand zweifelt, kenne ich auch. Aber hier geht es um Exterritorial, ab sofort bei Netflix verfügbar. Ich muss zugeben, Teil 1 ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, aber er war anscheinend erfolgreich genug für eine Fortsetzung. 100 Millionen hat er weltweit eingespielt und 20 Millionen hat er nur gekostet. Die Rede ist von Ein kleiner Gefallen von 2018. Und jetzt gibt es eine Fortsetzung dieser Krimi-Thriller-Komödie, Nur noch ein kleiner Gefallen. Ist ab sofort bei Prime Video verfügbar. Melanie, dein Thema?
Mein
was
Thema.
Was ist denn in Teil 1 passiert und wo finden wir uns wieder am Anfang von Teil 2?
Ach ja, das ist insofern schwierig zusammenzufassen. Ich schiebe mal vorweg, also alle Leute, die diesen Film sehen wollen, den würde ich an die Hand geben, dass sie vielleicht erstmal den ersten Teil anschauen sollten, weil das schon sehr arg aufeinander basiert. Also du hast im ersten Teil dann zwei Frauen, die zueinander finden. Die eine verschwindet dann auf ganz mysteriöse Art und Weise, also man weiß nicht, wo sie ist. Und zentral ist, dass die andere Frau dann was mit dem Mann anfängt und auch sich mit um den Sohn kümmert und so weiter und so fort. Spoiler-Alarm, ich greife das jetzt mal voraus. Sie finden dann irgendwann die Leiche von dieser Frau, Blake Lively ist das. Und es stellt sich dann aber raus, dass es ihre Zwillingsschwester ist, die Blake Lively selber umgebracht hat. Es klingt kompliziert. Ich weiß, wenn ihr das gucken wollt, habt ihr hoffentlich vorher ausgemacht. Genau, das ist das eine. Und deshalb saß Emily, so heißt diese Person, nämlich im Gefängnis wegen Mordes, ist nun wieder draußen und fragt Stephanie, ihre ehemalige Freundin, ob sie jetzt Trauzeugin werden möchte bei der neuen Hochzeit, die sie jetzt feiert. Und Stephanie, die dazu beigetragen hat, dass Emily damals in den Knast gekommen ist, ist jetzt ein bisschen skeptisch, was sie eigentlich will, ob sie vielleicht ihr nächstes Mordopfer sein könnte.
Sie ist nur skeptisch? Also,
sie ist aber auch True-Crime-Autorin, das muss man dazu sagen. Deshalb ist jetzt natürlich so ein gewisses Interesse auch da, was da jetzt abgehen könnte.
Okay, weil das habe ich mich tatsächlich beim Trailer gefragt. Was bringt sie dazu, jetzt diese Einladung überhaupt anzunehmen?
Ja, also sie ist True-Crime-Autorin, berufliches Interesse und natürlich auch Interesse von Seiten der Verleger, die natürlich darauf hoffen, dass jetzt endlich mal wieder ein Buch durch die Decke gehen könnte. Da sie nämlich gleichzeitig einen Online-Blog betreibt, ist bei den vorherigen Büchern immer viel vorweggenommen worden, weil sie es halt online schon veröffentlicht hat. Und jetzt hoffen sie natürlich auf einen neuen Stoff, mit dem sie arbeiten können.
Das heißt, so wird dann auch der Zeitsprung zwischen Teil 1 und 2 erklärt, dass die Figur von Blake Lively im Gefängnis war.
Genau, ganz genau. Sie ist früher rausgekommen, sie hätte deutlich länger sitzen müssen, aber das konnte man jetzt natürlich für die Geschichte irgendwie nicht machen. Deshalb ist sie jetzt ein bisschen eher rausgekommen.
Also es war eine Mischung aus guter Führung und wir wollen ein Sequel machen.
Ja, genau, so ungefähr. Also es klingt kompliziert, es ist auch kompliziert und da setzt jetzt der zweite Teil an.
Und es klingt auch so ein bisschen konstruiert, finde ich. Teil 1 basierte auf einer Buchvorlage. Weißt du, wie das jetzt im zweiten Teil in der Fortsetzung ist?
Nee, das, also beziehungsweise doch, es basiert
Nächste Frage.
Es basiert nicht auf einer auf einer Buchvorlage. Sie haben sich dafür entschieden, aufgrund des Erfolges, den der erste Teil hatte, natürlich einen zweiten Teil unbedingt machen zu wollen, und mussten sich dann natürlich was überlegen, wie sie das machen könnten. Also das, aber man muss dazu sagen, Regie geführt hat sowohl bei Teil 1 und bei Teil 2 Paul Fey, den ich insofern schätze, als dass er, Achtung, Strichliste, bei sehr, sehr vielen The Office-Episoden Regie geführt hat und deshalb eigentlich ein Händchen hat für die ganze Thematik.
Den finde ich ja sowieso echt eine spannende Figur, weil der in Hollywood, der macht ja mittlerweile sehr viele Filme, hat bei Serien angefangen, dass der ja so spezialisiert ist auf Komödien mit weiblichen Hauptfiguren. Also hier Ein kleiner Gefallen hat er ja auch schon gemacht. Dann Taffe Mädels mit Sandra Bullock. Brautalarm, den ich ja super finde, der auch ja Oscar nominiert war.
Manchmal sind es die deutschen Titel, die so ein bisschen abschrecken. Ne?
Also. Ja, stimmt. Brautalarm war jetzt nicht der beste Titel. Bridesmaid hieß der im Original. Super Film. Ghostbusters, der war nicht ganz so gut. Also auch mit der weiblichen Besetzung. Spy, also wirklich schon, man kann ein Muster erkennen. Und der ist jetzt auch wieder mit dabei.
Der ist auch wieder mit dabei. Der hat Regie geführt, hat auch am Drehbuch mitgewirkt, meines Wissens. Das war ein Gemeinschaftsprojekt dann, das Drehbuch. Und genau, der hat da jetzt auch wieder seine Finger im Spiel.
Ich habe ja ein kleines Problem mit dem Titel. Und zwar mit der Betonung. Ist ja auch eines meiner Lieblingsthemen. Also der Film heißt Nur noch ein kleiner Gefallen. Oder heißt der Nur noch ein kleiner Gefallen?
Nur noch ein kleiner Gefallen.
Nur noch, aber das
also
kann man ja nicht wissen.
Der englische Titel ist ja Another Simple Favor.
Eben. Und warum sagt man dann als deutscher Verleih oder als deutscher Streaming-Abteilung, wir nennen das jetzt nur noch ein kleiner? Der erste Film hieß Ein kleiner Gefallen. So weit, so gut. Jetzt kommt die Fortsetzung und heißt Nur noch ein kleiner Gefallen.
Hätte man ein weiterer kleiner Gefallen? Ich weiß.
Würde ich auch sagen. Oder ein zweiter Gefallen. Oder, ich meine, schämt euch doch nicht. Und weißt du, was ich glaube? Wie hieß denn dieser Baldoni-Lively-Film auf Deutsch?
Ja, das habe ich, auch gedacht. Der heißt ja Nur noch ein einziges Mal.
Ja.
Ich habe auch das Gefühl, dass da irgendwie ein Hintergedanke möglicherweise da war. Beziehungsweise da gab es ja auch ein Buch vorher. Das kann ja dann eigentlich auch nicht sein. Das Buch wird ja wahrscheinlich schon übersetzt gewesen sein, bevor Blake Lively die Hauptrolle hatte. Und
bei Nur noch ein einziges Mal, ja. Oder wie das hieß, ne? Bestimmt, aber du hättest ja jetzt diese Fortsetzung von Ein kleiner Gefallen nicht so nennen können. Es sei denn, du willst dich auf den anderen Blake-Lively-Film beziehen, der gerade in aller Munde
und auf unserem Podcast war. Noch, ich frage mich, was sie bei einem dritten Teil machen würden. Nur noch ein weiterer Gefallen. Hä? Also irgendwann klingt das halt auch nicht mehr gut, ne?
Nein, das ist total seltsam, weil diese Freiheiten würde man sich sonst, das kenne ich so aus den 80ern, wenn dann welche Bud Spencer, Terence Hill Filme halt sehr, sehr frei übersetzt wurden, weil das einfach irgendwie besser gepasst hat zu einer anderen Rolle. Also sehr, sehr strange. Aber das nur am Rande. Wie hat sie denn gefallen jetzt? Gerade in Bezug auf den ersten Teil und die Tatsache, dass es jetzt keine Buchvorlage mehr gibt. Merkt man das an?
Also ich muss vielleicht dazu dem Inhalt nochmal sagen, also sie heiratet auf Capri, das ist ein entscheidender Teil. Und
okay,
sie heiratet,
dann ist alles anders. Das ist natürlich, dann gucke ich das auch.
Effekt. Ja. Sie heiratet einen Italiener und diese ganze Familie, in die sie einheiratet, mutet sehr mafiös an. Also es wirkt, als wenn sie in die Mafia direkt einheiraten würde, okay. Was wahrscheinlich auch anteilig so ist. Da wird auch sehr, sehr mitgespielt mit dem ganzen Hin und Her. Und es kommt dann natürlich wieder zu Mordfällen. Also unter anderem ihr Ex-Mann, also der Vater von dem Kind, stirbt. Und das kann ich vielleicht auch schon vorwegnehmen, es kommt noch zu weiteren Mordfällen und großes Hin und Her. Also es wirkt natürlich sehr konstruiert, ne? Also das, was du eingangs schon gesagt hast, das hatte ich auch. Und du merkst, es gab jetzt keine Buchvorlage mehr, sondern sie haben gesagt, sie wollten das Ganze jetzt fortsetzen.
Restart.
Und also es jagt eine Verwicklung die nächste und du denkst, ergibt das jetzt eigentlich Sinn? Aber ja, schon irgendwie, aber es wird halt so konfus irgendwann, dass man denkt, was passiert hier eigentlich? Aber da muss ich jetzt reinschränken, das klingt jetzt negativ, aber Es wird getragen von dieser Hassliebe der beiden Hauptdarstellerinnen, über die ja auch abseits der roten Teppiche sehr viel gespekuliert wurde, ob die sich eigentlich mögen oder nicht. Aber scheißegal, ob sie sich mögen oder nicht, sorry die Wortwahl, davon lebt dieser Film. Weil du bist immer so ein, sie verstehen sich, aber gleichzeitig ist da so eine Spannung drin, wo man denkt, was passiert zwischen den beiden gerade. Also es ist ganz faszinierend. Also für mich persönlich war dieser Film so ein wandelnder Widerspruch. Auf der einen Seite diese konfuse Story, auf der anderen Seite diese augenzwinkernden Dialoge zwischen den beiden Hauptdarstellerinnen, die einfach Spaß machen anzuschauen und die mich dazu gebracht haben, diesen Film unbedingt zu Ende schauen zu wollen. Also unabhängig davon, dass ich den für den Podcast geschaut habe, das macht Spaß. Das macht einfach Spaß und da kann die Story noch so konfus sein, wenn du da zwei Darstellerinnen hast, die so gut miteinander funktionieren, dann gucke ich mir das trotzdem an und macht mir trotzdem Spaß.
Müssen wir vielleicht nochmal kurz sagen, also Blake Lively hatten wir erwähnt, Anna Kendrick spielt die andere Rolle, genau. Also die Bloggerin, die True-Crime-Expertin, die sich darauf einlässt, eben diese Einladung auf Capri. Na gut, wenn du jetzt sagst, das ist die Hochzeit ist auf Capri, da hätte ich dann auch zugesagt.
Mich ja auch
insofern dabei gewesen. Rückwirkend ergibt das dann alles. Ja. Also, nur noch ein kleiner Gefallen ist ab sofort bei Prime Video verfügbar.
Wir sind durch. Das war die aktuelle Folge von All You Can Stream. Und wie Micha gerade in der kurzen Musikpause so schön sagte, die Folge.
Als unsere Hausband gespielt hat.
Ja. Genau, die hier neben mir sitzt und gerade begeistert guckt, dass wir sie gerade mal erwähnt
ganz,
haben.
Ganz, ganz still ist.
Da hast du gerade eben gesagt, die Folge der abgedrehten Titel. Und ich finde, es stimmt. Also es kommt schon hin.
Ja, also ich war ja verwirrt. Ich bin aber auch schnell verwirrt von The Four Seasons. Da war ich auf dem falschen Dampfer. Und dann Exterritorial. Klar, im Englischen geht das vielleicht ein bisschen leichter über die Zunge, aber es ist besser, das so zu lassen, als es einzudeutschen und sich sowas einfallen zu lassen wie nur noch ein kleiner Gefallen. Ich finde, der beste Titel der Serie ist Drunter und Drüber, oder?
Ja, das stimmt. Da würde ich mich anschließen. Es passt auch extrem gut zu dieser, wie heißt das, morbide Friedhofskomedy oder Workplace-Comedy?
Workplace-Comedy, ja.
Ja, das passt auch ganz zu. Exterritorial, muss ich ehrlicherweise gestehen, bin ich auch sehr oft drüber gestolpert, als ich das die ersten Male gesagt habe. Also es ist ein kleiner Zungenbrecher. Mittlerweile geht's, aber es ist Übungssache. Ja, naja.
Du bist schon geübt für die Fortsetzung, die garantiert kommt, wenn das Ding gut läuft.
Ja, davon gehe ich auch aus. Genauso wie bei nur noch ein kleiner Gefallen. Wenn das Ding gut läuft, dann gehen wir auch.
Ach, ich weiß, wie der dritte Teil heißen wird. Nur noch ein letzter Gefallen.
Ist die Frage, ob das dann wirklich der letzte Teil ist.
Ja, also, aber das sagt man doch immer so. So letzte Tournee von den Stones war, glaube ich, auch in den 80ern. Und dann kamen noch ein paar Konzerte.
Ja, okay, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Das war die aktuelle Folge von All You Can Stream. Mal sehen, ob wir in der nächsten Folge auch noch konfuse Titel mit dabei haben. Ich weiß es noch nicht, weil wir haben sie noch nicht belegt. Das machen wir jetzt gleich. Micha, wir freuen uns auf die nächste Folge und wünschen euch viel Spaß beim Stream. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.